So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben dieses Jahr noch zwei, also dieses Kalenderjahr, noch zwei Sitzungen diese und nächste Woche. Und ich möchte dann versuchen, die Diskussionen in Bezug auf die Universalien abzuschließen. Und ich tue das mit Hilfe eines Beispiels, nämlich eine Debatte über die Kategorie der Quantität, wie man das im Werke Ockhams findet. Da steht also, ja, gerade wo die Sonne jetzt scheint, auf unserem Vorlesungsplan. Und ich nehme so die Punkte 5.0 bis 5.2 und 6 zusammen, damit wir das in zwei Sitzungen schaffen. Und der Nachdruck liegt dabei auf Punkt 5.2, die ontologische Natur der Quantität. Kurz gefasst, also beantwortet an die begriffliche Kategorie Quantität ein eigenes Ding in der Wirklichkeit. Und wir hatten ja schon gesehen in einer der vorigen Sitzungen, dass die Kategorie der Quantität eine interessante Kategorie ist, gerade auch im Hinblick auf theologische Diskussionen. Aber wir werden uns jetzt nicht nur mit theologischen, sondern auch mit physischen Diskussionen, und zwar nicht die modernste, sondern die aus dem Mittelalter beschäftigen. Von dieser Moderne wusste Ockham ja nichts. Und ich habe Ockham gerade ausgewählt, das werden Sie später noch sehen, weil er diese Frage nicht nur aus der, sagen wir mal, rein philosophischen Perspektive behandelt, sondern auch aus der theologischen Perspektive und aus der Perspektive, wie man jetzt mit den wichtigsten Quellen umgehen muss. Ich werde das später noch zeigen. Das heißt also, wir beschäftigen uns jetzt mit Ockham. Da sind wir im 14. Jahrhundert und ich werde jetzt kein Exposé über das 14. Jahrhundert geben. Ich werde aber zwei Dinge rausgreifen, die für uns wichtig sind. Universitäten und Aristoteles. Universitäten, das heißt, dass die Diskussionen, und das sehen wir auch bei Ockham, auf eine ganz bestimmte Art und Weise durchgeführt wurden, nämlich in Form meistens, das ist aber bei Ockham auch der Fall, in Form von Disputationen. Erinnern Sie sich noch, was ich ganz am Anfang der Vorlesung präsentiert hatte? Und da sehen wir auch in unserem Text ist den sogenannten Quod Libeta entnommen. Und Quod Libeta sind bestimmte Typen von Disputationen, worüber ich später noch etwas sagen werde. Also die Universitäten, die sorgen für einen gewissen, sagen wir mal, Streamlining der Diskussion. Und dann zweitens Aristoteles. Sie wissen, an den Artes-Fakultäten, die philosophischen Fakultäten des Mittelalters, war Aristoteles die wichtigste Quelle. Und Sie sehen dann auch, dass diese Debatte über was jetzt Quantität sei, hauptsächlich geführt wird als eine Debatte über die Interpretation von Aristoteles. Also wie denkt Aristoteles über die Kategorien und muss man ihm darin folgen oder nicht? Welche Position nimmt Ockham jetzt ein? Ockham gilt in der Literatur und zu Recht als ein Nominalist oder Konzeptualist. Also viele Autoren sprechen lieber von Konzeptualismus als von Nominalismus bei Ockham, weil Nominalismus, das würde ja fast heißen, ob die Allgemeinheit nur auf dem Niveau der Nomina sich befindet, also in den geschriebenen oder gesprochenen Wörtern. Aber Ockham würde sagen, das sehen wir auch später, dass die Allgemeinheit eine Eigenschaft erstmal von Begriffe ist, Konzepte. Und deshalb spricht man von Konzeptualismus. Also Allgemeinheit nach Ockham besteht nur auf dem Niveau des Denkens und der Sprache. Allgemeinheit ist eigentlich eine Eigenschaft von Zeichen, die für Dinge stehen. Diese Zeichen sind natürlich auch Dinge. Man kann also sagen, Universalität ist eine Eigenschaft von Dingen, die für Dinge stehen. Also eine Eigenschaft von Zeichen. Nämlich, wenn ein Ding für mehrere Dinge steht. Also die Universalität ist nicht Substanzielles, sondern betrifft die Art des Bezeichnens. Also reelle Allgemeinheiten bestehen seiner Meinung nach nicht. Und worauf stützt er sich? Also erstmal ein methodologisches Ausgangspunkt, das er immer wieder hervorhebt, das werden wir auch in unseren Quellen sehen, der sogenannte Ökonomieprinzip. Das heißt, man solle nicht mehr Dinge annehmen, als man braucht, um das zu erklären, was man erklären will. Also im Lateinischen nulla pluralitas, also keine Vielheit sine necessitate, ohne Notwendigkeit. Bitte? Also das wird auch oft genannt Occam's Razor, ja, also das Rasiermesser Occam's. Also mit diesem Prinzip schaut er, was du also gefügig annehmen kannst und was nicht. Übrigens, das geht ja auf Aristoteles zurück, dieses Prinzip. Es ist mal interessant, sich zu fragen, was hinter dieses Prinzip liegt. Das ist ja eine Art von Metaprinzip, also wie man überhaupt eine Theorie aufbauen müsse. Und das Prinzip kann man natürlich nie beweisen, weil es ist ja quasi jedwede begriffliche Herangehensweise ja schon vorgeordnet. Aber dennoch kann man sich mal überlegen, weshalb es klug wäre, ein solches Prinzip anzunehmen. Haben Sie eine Ahnung, weshalb es besser wäre, ein Sachverhalt mit weniger schlüssig erklären zu können als mit mehreren? Also, dass man immer versuchen muss, es mit so wenig möglich Begriffe oder Unterscheidungen zu klären. Haben Sie eine Ahnung? Ja, also Einfachkeit in der Tat, aber natürlich muss man dann auch wieder begründen, weshalb müsse eine Theorie einfacher sein. Weil man könnte ja sagen, die Wirklichkeit ist kompliziert und deshalb muss eine Theorie auch kompliziert sein. Ne? Natürlich, ein anderes Argument könnte sein die Handelbarkeit, dass man sagt, okay, wenn ich weniger Unterscheidungen habe, dann kann ich die Sache besser handeln. Aber dann kann natürlich wieder jemand sagen, ja, aber warte, deine Unterscheidungen müssen natürlich sachgerecht sein. Und du kannst nicht abstrakt sagen, nehmen wir nur zwei Dinge an, das ist am allereinfachsten, aber wenn das nicht funktioniert, dann ist es natürlich sinnlos, zwei Dinge anzunehmen. Bitte?
Ja, wenn ich zwei Theorien habe und die beiden Theorien im Prinzip ein Phänomen gleich gut erklären, dann ist natürlich es vorzuziehen, die einfachere von den beiden zu verwenden, wenn sie es entsprechend erklären kann.
Aber weshalb?
Es übermäßig kompliziert zu machen, wenn ich mehrere Variablen habe, bringe ich nur Unsicherheit rein.
Ja. Also es ist eigentlich eine Regel, die folgt aus das, was eine Theorie leisten sollte. Also eine Theorie sollte die Wirklichkeit beschreiben und am besten ohne Ambiguität. Wenn du jetzt einen Sachverhalt hast, der Sachverhalt kann mit einer Ursache erklärt werden und du hast den Sachverhalt, die dann durch eine zweite Theorie mit zwei Begriffen erklärt wird, dann holst du also in dem letzten Fall eine mögliche Ambiguität rein, weil dasselbe dann eigentlich durch zwei Dinge erklärt werden kann. Und deshalb ist es unklar, worüber du eigentlich sprichst. Und insofern gehört das zur, sagen wir mal, Logik des Definierens oder Logik des wissenschaftlichen Beschreibens, dass du Tatsache unter einem Begriff greifst. Und deshalb musst du eigentlich immer so viel wie möglich versuchen, Doppelkeiten zu vermeiden. Okay, Occam geht übrigens nicht darauf ein, weshalb er das Prinzip folgt. Ich habe ja gesagt, es ist ein Prinzip, das man bei Aristoteles finden kann und er übernimmt das. Okay, das war so metatheoretisch. Wir werden später sehen, wie er das einsetzt. Jetzt allgemein inhaltliche Ausgangspunkte. Für ihn, und das ist auch etwas, was er nicht begründet, sondern einfach annimmt als selbstevident, es gibt nur individuelle Dinge. Also man kann alles erklären, auch wenn man nur individuelle Dinge annimmt. Stärker noch, nimmt man Allgemeinheiten an, dann gerät man in Gegensätze, also Widersprüche. Nun, ich muss jetzt etwas sagen, was dieser Ausgangspunkt eigentlich bedeutet. Wenn du das annimmst, dann gibt es kein, und jetzt kommen wir langsam auf die Problematik der Quantität, wenn du davon ausgehst, dass es nur Individualitäten gibt, also nur individuelle Dinge, dann besteht das Individuationsproblem gar nicht. Dann brauchst du eigentlich gar nicht zu erklären, wie komme ich von Mensch zu diesen Menschen. Sie sehen, dass damit letztendlich das Universalienproblem direkt schon gelöst ist. Also für ihn ist das eigentlich kein Problem. Das Einzige, was er tut, ist, das werden wir später sehen, dass wo gewisse wissenschaftliche oder theologische Probleme Philosophen gezwungen haben, zumindest wo die meinte, dass man aufgrund dessen Allgemeinheiten annehmen muss, dass er sagt, das brauchst du nicht zu tun. Ich kann dir eine einfachere Erklärung liefern. Also er nimmt nur die Wirklichkeit besteht nur aus individuellen Dingen. Das heißt, bei ihm gibt es kein Individuationsproblem. Bei ihm gibt es nicht die Frage, wie komme ich von Mensch zu diesem Mensch. Damit unterscheidet er sich von vielen anderen in der aristotelischen Tradition, weil die meisten würden sagen, Individualität kommt durch Quantität. Das heißt, den eingenommenen Ort bestimmt die Individualität. Also Mensch, denken Sie an, was wir in der letzten Sitzung gesehen haben, wo es über diese absolute Bestimmungen gibt. Mensch als solche ist ohne Hinweis auf einen bestimmten Ort. Aber wenn Mensch an Materie gebunden wird, Mensch also an einen Ort gebunden wird, dann kannst du von diesem Mensch sprechen auf unverwechselbare Weise. Weil, ist dann der nächste Ausgangspunkt dieser aristotelischen Tradition, zwei verschiedene Dinge können nicht gleichzeitig sich auf denselben Raum befinden, weil die Quantität, das heißt die Ausgedehntheit, das ausschließt. Ja, das ist so, wie wenn Sie in den Ferien fahren und Sie Ihr Auto einpacken wollen. Da geht nicht alles rein. Also an diese Stelle geht nur diesen einen Koffer. Wenn Sie an derselben Stelle noch einen zweiten Koffer stellen wollen, das geht nicht. Und so ist es auch bei Menschen. Also zwar ist der Begriff Mensch allgemein, aber er wird individualisiert durch die Materialität. Das ist die gängige Lehre. Ockham hat da aber eine andere Auffassung. Hier sehen Sie also, für was die Quantität, die Wichtigkeit der Quantität für bestimmte Philosophen in der aristotelischen Tradition. Wie gesagt, für Ockham besteht das Problem nicht. Das Wesen ist immer das Wesen eines individuellen Dinges. Also er würde nicht von Mensch sprechen, sondern immer von dieser oder jener Menschen. Substanzen sind immer individuell. Und dasselbe gilt auch für Eigenschaften, Qualitäten, zum Beispiel eine gewisse Farbe oder Geruch. Die sind immer individuell. Also jedes Ding aus der Wirklichkeit besteht also aus ein individuelles Wesen mit individuellen Eigenschaften. Das heißt, ontologisch könnte man von einem atomistischen Weltbild sprechen. Und der Zusammenhang wird quasi nicht durch Identität gegeben, sondern durch Ähnlichkeiten. Oder dass individuelle Dinge ähnliche Tätigkeiten ausführen, also miteinander zusammenarbeiten können. Oder alle von einer Ursache abhängig sind. Und das ist für ihn ein wichtiges Argument, ob zwar er der Meinung ist, dass man das nicht schlüssig beweisen kann, dass letztendlich es ein Prinzip gibt, von dem alles abhängig ist. Weshalb hebe ich das hervor? Nicht, weil ich etwas über die Theologie sagen will von ihm, aber weil er das als heuristisches Prinzip einsetzt, um sicher zu sein, ob jetzt man von individuellen Dingen spricht oder nicht. Er würde nämlich sagen, wenn es tatsächlich so ist, dass alles von einer Ursache abhängig ist, dann habe ich damit eine Möglichkeit, immer zu testen, ob ich jetzt bei einem Konglomerat von individuellen Dingen anbelangt bin oder bei individuellen Dingen, indem ich mich frage, ob dieses erste Prinzip, also ein Teil dieses Konglomerats für sich hätte hervorbringen können, und wenn das der Fall ist, dann habe ich mit einem Individuum zu tun. Ja? Das ist nämlich eine heuristische Regel, die er auch einsetzen wird, wenn es um die Fragen der Allgemeinheit geht. So wird da zum Beispiel argumentiert, gesetzt, und ich habe die Position damals mal an der Wand geschrieben, gesetzt, man sagt, die Allgemeinheit, Mensch, sei etwas innerhalb des individuellen Menschen. Also eine eigene Res, ein eigenes Ding. Ja, dass, wenn du ein Individuum hast, dass du nicht nur die individuellen Eigenschaften hast, sondern auch dieses Allgemeine. Und dass dieses Allgemeine also nicht identisch ist mit dem Individuum, das würde die Realisten sagen, nicht identisch, sondern eine eigene Realität hat. Wobei wir jetzt nochmal nicht fragen, wie das dann jetzt gedacht werden muss, nur rein, wenn du davon ausgehst, aha, jedes Individuum hat also Teil an diesem Allgemeinen und hat dazu noch Individuelles, dann würde Ockham sagen, kriegst du ein kleines Problem, wenn du ausgehst von diesen heuristischen Regeln, weil dann hast du eine allgemeine Eigenschaft, die sowohl in Individuum A wie in Individuum B besteht. Und wenn diese in der Tat unterschieden sind, und das würde der Realist sagen, weil wenn die Allgemeine nicht von der Individualität in dem bestimmten Individuum unterschieden wäre, dann wäre sie entweder identisch, wenn das Individuelle mit dem Allgemeinen identisch wäre, aber das sagst du nicht, weil du sagst ja, A ist von B unterschieden, oder A und B sind so unterschieden, dass sie nichts Identisches haben. Aber dann hast du umsonst diese Allgemeinheit angenommen. Also wenn du davon ausgehst, dass in einem Individuum eine Allgemeinheit besteht, musst du davon ausgehen, dass es zwei verschiedene Dinge sind, zwei verschiedene Res. Ja? Nun, wenn das so wäre, wenn das zwei verschiedene Res sind, dann muss dieses erste Prinzip das eine ohne das andere hervorbringen können. Da könnte also das erste Prinzip sagen, okay, ich mache nur die Allgemeinheit ohne die Individualität. Dann müsse man also, dann käme man zu einem absurden Schluss, dass es eine solche Allgemeinheit gäbe ohne Individualität. Das wäre undenkbar, insofern ist die Position nicht haltbar. Ich muss noch mal eine kleine Fußnote machen. Erinnern Sie sich, was ich das letzte Mal gesagt habe, als ich über Res, über Ding sprach. Da hatten wir ja gesehen, es gibt zwei Typen von Dingen. Res, A, Reor, Reris und so weiter. Das ist also abgeleitet von dem Verb. Ich stelle mir etwas vor, du stellst dir etwas vor. Da hatten wir gesagt, das spielt hier jetzt keine Rolle. Wenn über Res gesprochen wird, meint man immer Res a ratitudine, also Res ausgehend von einer gewissen Festigkeit, etwas, was selbstständig existieren kann. Ich hatte das Beispiel gegeben von diesem Butter, wo du mit einem warmes Messer durchschneidest, wo auch Schokoladestückchen drin sind. Die schmilzen dann aber auch. Aber die noch gerade nicht geschmolzen sind und wo du mit dem Messer merkst, hey, hier gibt es eine gewisse Festigkeit. Und so würde, also formuliert Ockham die realistische Position um, indem er sagt, okay, wenn du eine Allgemeinheit annimmst in dem Individuum, muss diese also qua res, also dingmäßig von der Individualität unterschieden sind, anders hat das keinen Sinn. Aber wenn das so ist, hat also die Allgemeinheit eine Selbstständigkeit für sich, ja, dann müsste die auch durch dieses erste Prinzip selbstständig hervorgebracht werden können, weil anders behauptest du nichts, dann weißt du nicht, was du sagst. Dann sagst du also eigentlich nicht, dass es eine Res wäre, wenn du das verneinen würdest. Also wenn du in der Tat sagst, dass es eine Res wäre, ein Ding wäre, müsste das durch diese erste Ursache hervorgebracht werden können. Das sind aber absurde Konsequenzen und deshalb kannst du so nicht über allgemeine und Individualität denken. Das wäre so ein Beispiel. Nun, an mehreren Stellen in seinem Werk geht Ockham auf das Universalienproblem ein. Er zeigt da, dass das Annehmen von reellen allgemeinen Substanzen zu Absurditäten führt. Ich habe gerade ja ein kleines Beispiel gegeben. Ich will also einige dieser Argumente vorstellen und auch zeigen, welche Konsequenzen er daraus zieht. Ich mache erstmal als eine Art von Einstieg die Argumente, die aus seiner sogenannten Summa Logicae, also seine Summa der Logik, das Handbuch der Logik, vorgebracht werden. Und zwar im ersten Teil, also das Das ist ein riesiges Werk, eine große Schrift zur Logik. Und der erste Teil geht über Begriffe. Der zweite Teil geht über Sätze, also wo Begriffe zusammengesetzt werden. Und der dritte Teil geht über Argumentationen, wo Sätze zusammengesetzt werden. Also der erste Teil geht über Begriffe und die Problematik der Universalien behandelt er im Lehrstück der Begriffe, weil er fragt sich, also wie steht es mit Begriffe? Also wie steht es mit konkreten Begriffen, wie steht es mit allgemeinen Begriffen und beantworten dann diese allgemeinen Begriffe Dinge in der Wirklichkeit. Und sein Gegner hier ist ein Zeitgenosse, der etwas früher lebte, nämlich Johannes Duns Scotus. Also auch jemand, der in Oxford gearbeitet hat, nachher nach Paris gegangen ist. Ockham selbst arbeitete vor allem in Oxford und in London am Anfang des 14. Jahrhunderts. Und dieser, der Scotus, also der Zeitgenosse von ihm, der argumentierte wie folgt: Wenn ich sage, A ist Mensch und B ist Mensch und diese Aussagen sind wahr, dann kann ich das nur erklären, weshalb ich diese wahr nenne, wenn ich annehme, dass in A und B etwas ist, das mit A und B der Sache nach identisch ist, weil ich sage ja, A ist Mensch und B ist Mensch. Also der Sache nach muss Mensch mit A und B identisch sind. Aber, und jetzt kommt ein neuer Begriff, formal unterschieden ist. Also ich muss noch mal sagen, das hört sich jetzt, wenn Sie sich mit diesen Theorien auseinandersetzen, immer so post hoc an. Dass man denkt, ja, also ein Kollege früher sagte mir mal, der übrigens nichts von mittelalterlicher Philosophie kannte, der sagte, tja, wenn ich mich die mittelalterlichen Autoren anschaue, dann habe ich immer die Idee, die tun nichts anderes als nur labeln, also Etiketten auf etwas kleben. Und dann habe ich gesagt, ja, verdammt, das ist aber genau das, was die tun. Die gehen aus von unser Sprechen über die Wirklichkeit und fragen dann, unter welche Bedingungen ist dieses Sprechen überhaupt sinnvoll? Und so sagt Scotus auch, okay, wenn ich sage, A ist Mensch und B ist Mensch, dann sage ich zwei Dinge. Eins, dass dieses Menschsein und reell identisch ist mit A und reell identisch mit B, weil ich sage, A ist Mensch und B ist Mensch. Aber gleichzeitig, weil ich von A und B dasselbe Aussage A und B aber nicht dasselbe sind, muss ich trotz dieser reellen Identität auch noch einen Unterschied annehmen. Und jetzt ist die Frage, was für Unterschied ist das? Das kann kein reeller Unterschied sein, weil A ist nur A und B ist nur B. Es kann auch kein nur ausgedachter Unterschied sein, weil ich sage ja etwas über die Wirklichkeit. Und deshalb nimmt Scotus, ich schreibe das nachher an der Wand, einen dritten Typ von Unterschied an. Also er sagt, ich muss es annehmen, weil anders kann ich nicht erklären, wie ich über die Wirklichkeit spreche. Ein sogenanntes formales Unterschied. Und dieser formale Unterschied ist weniger als ein reeller Unterschied, weil du ja über Individuen sprichst. Also die Menschheit unterscheidet sich von dem Individuellen in A wie auch in B, aber es ist mehr als ein nur ausgedachter, rationaler Unterschied. Er spricht dann auch von Unterscheidungen. Ich mache das erstmal auf Latein. Distinctio ist eine Unterscheidung. Non, nicht, ab, anima, fabricata. Unterscheidung, die nicht durch die, ich mache mal hier kennende dazu, kennende Seele gemacht ist. Und jetzt gibt es zwei Typen von Unterscheidungen, die nicht durch die Seele gemacht sind. Das ist die reelle. Wie schreibt man das so? Reelle Unterscheidung. Das ist also, wenn du zwei Dinge hast. Und die formale. Und die formale wäre, wenn du ein Ding hast, aber es innerhalb dieses Dinges dennoch etwas zu unterscheiden gibt. Und diese Unterscheidung, die wird, die wird abgesetzt von der Distinctio. Ab anima fabricata. Das wäre also den sogenannten rationalen Unterschied. Also ein Unterschied, der nur durch unseren Geist gemacht wird. Wie wenn ich zum Beispiel hier ein Kreis habe und ich nenne das oben und das unten. Und das rechts und das links. Das ist also nicht etwas, das in dem Ding selbst ist, sondern was ich eigentlich dem Ding zuspreche. Ja, das ist also eine Unterscheidung, die nur an der subjektiven Seite liegt. Nun, Scotus würde sagen, Occam wird das verneinen, dass um überhaupt sinnvoll über die Wirklichkeit sprechen zu können, du nicht nur reelle Unterscheidungen annehmen musst zwischen Dingen, also dies ist dann Res 1 und das ist Res 2, sondern in Res 1 Formalitas 1 und Formalitas 2. Und die erste wäre dann zum Beispiel Mensch und die zweite wäre dieser Mensch. Und wenn ich jetzt dieser Mensch mit jener Mensch vergleiche, dann kann ich sagen, aha, Formalitas 1 ist bei beiden dieselbe. Und deshalb kann ich sagen, A ist Mensch und B ist Mensch. Aber die Formalitas 2, die Individualität, ist bei beiden verschieden. Ja, und ich spreche doch nicht von zwei Dingen, weil ich sage ja, A ist Mensch und B ist Mensch. Also ich kann nicht auf den reellen Unterschied ausweichen, weil dann müsste ich sagen, nicht A ist Mensch, sondern etwas in A ist Mensch. Also pass auf, hier wird noch nichts gesagt über den ontologischen Status dieses formalen Unterschieds, nur dass es außerhalb des Geistes existieren muss, um überhaupt unser Sprechen über die Wirklichkeit, unsere Verwendung von allgemeinen Prädikaten sinnvoll zu begründen. Nun, das haben Sie ja schon vermutet, Occam kann mit einer solcher formaler Unterscheidung nichts tun, weil er sagen würde, nulla pluralitas sine necessitate, keine Vielheit ohne Notwendigkeit. Und das, was du versuchst jetzt mit deiner Formalunterscheidung innerhalb des Dinges zu erklären, nämlich die Verwendung von allgemeinen Prädikaten, das kann ich erklären ohne diese formale Distinktion. Und habe ich versucht, in dem Beispiel, was ich vorhin gegeben habe, deutlich zu machen, er versucht dann diese Formaldistinktion als eine Realdistinktion zu sehen. Weil das Argument, das ich vorhin gegeben hatte, mit dieser ersten Ursache, die dann quasi die Allgemeinheit ohne die Individualität hervorbringen kann, geht dann eigentlich, greift diese Formaldistinktion auf und sagt, weshalb machst du die? Weil es also verschiedene Res gibt. Okay, aber wenn du das tust, dann musst du auch zur Sache stehen. Und dann heißt es eigentlich, dass du von zwei verschiedenen Dingen sprichst und nicht mehr von eins. Und wenn der Scotus dann sagt, ja, aber dann ist unser Sprechen über die Wirklichkeit sinnlos, dann würde Occam sagen, nein, nein, ich habe ein ganz anderes Projekt, das muss man ganz anders deuten. Also nicht indem es um etwas geht, was in der Wirklichkeit liegt. Nein, Universalität hat zu tun mit der Art und Weise, wie wir über die Wirklichkeit sprechen. Okay, ich stelle diese Argumenten, also einen Teil dieser Argumenten aus diesem logischen Werk vor, aber ich werde sie vorab mal nennen. Also das Erste haben wir eigentlich schon gesehen, wenn die Allgemeinheit in einem Dinge bestehen sollte, also eine eigene Formalitas, eins, dann könnte die erste Ursache diese losgelöst von Formalitas 2 existieren lassen. Weil wenn es verschiedene Res sind, ja, dann sind es verschiedene Res. Punkt. Zweites Argument, das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber ich denke, wenn man sich mit philosophischen Texten beschäftigt, ist es immer gut zu wissen, was jetzt die Selbstverständlichkeiten sind, die man versucht zu erklären. Und hier treffen wir auf so eine Selbstverständlichkeit. Ockham würde sagen, also wenn du reelle Allgemeinheiten in dem Dinge annimmst, dann kannst du die Schöpfung nicht länger erklären. Und die Schöpfung aus dem Nichts ist etwas, was wir alle annehmen. Also wenn deine Universalienlehre in irgendeiner Weise zu einer Verneinung der Möglichkeit der Schöpfung aus dem Nichts führt, dann musst du die wegschmeißen. Weil diese Schöpfung aus dem Nichts ist etwas, was schon feststeht und dem muss sich diese universale Lehre anpassen. Und wie wird diese Verbindung gemacht? Haben Sie eine Ahnung? Also wenn jetzt gesagt wird, ein Geschöpf wird aus dem Nichts gemacht. Also das ist so eine Grundüberzeugung des, ich muss glaube ich heute sagen, klassischen Christentums, weil ich glaube, dass die Theologen heute also Schwierigkeiten haben mit dem Begriff Schöpfung aus dem Nichts. Aber damit will man eigentlich zum Ausdruck bringen, dass alles, was ein Geschöpf hat, abhängig ist von der ersten Ursache. Ich hebe es nochmal hervor, dass alles von einem bestimmten Geschöpf A abhängig ist von der ersten Ursache. Alles abhängig ist von der ersten Ursache. Gesetz, Gott macht erstmal Geschöpf B, ein Mensch B. Und jetzt will er also ein Geschöpf A aus dem Nichts machen. Wenn jetzt schon Menschheit in B wäre, diese Formalitas 1, die Geschöpf A mit dem bereits existierenden Geschöpf B teilt, da kann das Geschöpf A nicht vollständig aus dem Nichts sein, weil es etwas schon gab, nämlich die Allgemeinheit. Und wenn du jetzt sagst, nein, die wird mitkreiert, dann muss man sagen, ja, aber dann sprichst du nicht von Allgemeinheit, dann sprichst du nur von reiner Individualität. Aber wenn es vorher schon Menschen gab, ja, dann hast du schon diese Karte ausgespielt. Ja? Aber die sind nicht zugleich geschaffen, weil sie sind später geschaffen als ich. Ja? Also die nochmals, also Ja oder Nein Universalien geht um die Begründung von unserem Sprechen über die Wirklichkeit, aber in unserem Sprechen über die Wirklichkeit gibt es ja eine ganze Menge Überzeugungen, die wir mehr oder weniger schon festgesetzt haben und die können wir nicht also wegschmeißen. Und da ist so die Schöpfung aus dem Nichts ins Eine. Oder noch eine andere Tatsache, Judas und Christus sind beide Menschen, aber in dem einen ist die menschliche Natur verdammt, also in Judas, und in Christus ist die menschliche Natur also gerettet. Also diese gegensätzlichen Prädikate können ja nicht von demselben ausgesagt werden. Und wenn Sie jetzt sagen, nein, das geht ja nur von dem Individuum Christus, das würde einige Theologen nicht so ohne weiteres akzeptieren wollen, weil gerade in der Person Christi die menschliche Natur gerettet wurde. Also er ist ja für uns gestorben sozusagen. Und wenn es da keine ontologischen Bezug gab zwischen seinem Sterben als Mensch und unserer Rettung als Mensch, ja, da hat das keinen Sinn. Also dann ist das Argument ziemlich geschwächt. Also aus solchen Überlegungen konkludiert er dann, dass die Allgemeinheit nur auf dem Niveau des Wortes oder Begriffes bestehen kann, nicht auf dem Niveau der Dinge. Allgemeinheit ist also eine Eigenschaft, der Denkakt des Menschen. Und muss ich noch so sagen, Ockham geht davon aus, dass wenn Sie einen gewissen Mensch erstmalig sehen, dass dieser Mensch einen Eindruck in ihrer Hirnmasse hinterlässt. Sie müssen gut wissen, dass solche psychologische Vorgänge im Mittelalter sowieso in der aristotelischen Tradition immer bei der Physik abgehandelt wurde. Also die Schrift De Anima von Aristoteles ist eine Schrift, die zu den physischen, also die naturphilosophischen Werke gehörte. Das sind also Vorgänge, die eigentlich unbewusst stattfinden. Und so ist es, wenn ich also einen Mensch sehe, dann drückt dieser Mensch quasi seine Gestalt ab in meine Hirnmasse, wie in einen Spiegel. Und er lässt da mehr oder weniger ein Zeichen von sich, wie ein Fußdruck in dem Sand. Und diesem Zeichen, das Individuum A in meine Hirnmasse hinterlassen hat, diesen Abdruck kann ich auch verwenden, um auf ähnliche Individuen zu verweisen. Also wie wenn Sie, weiß ich nicht was, gesetzt, Sie haben Milch aus Milchflaschen und Sie bringen diese Flaschen, also 20 an seiner Zahl, zurück ins Geschäft, dann wissen Sie nicht mehr genau, welche jetzt welche war, weil die sehen alle genau ähnlich aus. Das heißt, Ihr Bild von der Milchflasche, also das Sie von der einen habe, das passt genau auf die andere Milchflasche. Und genau darin, sagt Ockham, besteht die Lösung des Problems der Allgemeinheit. Das heißt, eines kann für mehrere stehen. Mehr brauchst du nicht, um Allgemeinheit zu erklären. Zweitens wird dann noch argumentieren, hey, wie ist das, wenn ich jetzt etwas von etwas aussage, also die Definition von einer Allgemeinheit ist etwas, das von mehreres ausgesagt wird. Und da sagt er, denk mal drüber nach, etwas wird von etwas ausgesagt. Werden Dinge von Dingen ausgesagt oder werden Konzepte von Konzepten ausgesagt? Also wenn Dinge von Dingen ausgesagt werden, dann würde die Wirklichkeit eigentlich aufgebaut sein wie Aussagen. Aber dann wäre eigentlich kein Ding, wäre eins, weil ein Ding besteht dann immer aus zwei Dingen, die durch irgendwie ein Ist miteinander verbunden wäre. Aber so ist die Wirklichkeit gar nicht aufgebaut. Also was ich eigentlich tue, wenn ich etwas von etwas anderes aussage, was ich tue, ist eigentlich, dass ich hervorhebe, dass ich Begriffe von etwas aussage. Und deshalb musst du Allgemeinheit nur auf der Begriffsebene suchen. Wir schauen uns den Text mal an. Und ich habe den aus eine Sammlung von Texten von Ockham geholt, die bei Reclam Verlag herausgegeben worden ist, in einer ganz handsame Edition, weil man da lateinische Text mit deutscher Übersetzung hat und gute Einleitungen. Und das Büchlein heißt Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft. Das können Sie sich also für wenig Geld besorgen. Und ich zitiere jetzt also einige Stellen aus der Summa Logicae, also dieses Handbuch der Logik. Es kann mit Evidenz aufgewiesen werden, dass kein Universale eine extramentale Substanz ist. Das ist die Position Ockhams. Das heißt, es kann mit Evidenz, das heißt mit notwendigen Argumenten bewiesen werden, dass es keine solche extramentale Substanzen gibt. Und wenn er hier von extramentale Substanz spricht, dann meint er also etwas, das als solches in der extramentalen Wirklichkeit existieren kann. Nun, Universelle Dinge können seiner Meinung nach nicht in der extramentalen Wirklichkeit existieren. Und das meint er notwendig beweisen zu können. Jetzt schauen wir uns mal einige Argumente an. Also erstmal das Argument, das er so gegen Duns Scotus anführt. Wenn ein Universaler eine Substanz wäre, also das heißt extramental für sich existieren könne, als zum Beispiel Formalitas 1 in einem Menschen, also wenn ein Universaler eine Substanz wäre, welche in vielen einzelnen Substanzen existierte und dennoch davon verschieden wäre, weil wenn du sagst, dass sie nicht davon verschieden wäre, dann löst sich das Problem. Dann ist entweder alles individuell oder alles allgemein. Aber der Punkt ist gerade das dazwischen. Wenn also, dann folgte, dass es ohne diese existieren könnte. Das ist diese heuristische Regel, dass jede Res, also jede Selbstständiges von der ersten Ursache direkt hervorgebracht werden kann. Dann folgte, dass es ohne diese existieren könnte, weil jedes Ding, also omnis res, das natürlicherweise früher ist als ein anderes, durch die göttliche Allmacht ohne dieses andere existieren kann. Diese Folgerung aber ist absurd. Also hier die Sache ist etwas komplizierter, als ich es vorhin vorgestellt habe. Wenn hier hinzugefügt wird, weil jedes Ding, das natürlicherweise früher ist als ein anderes, da würde er sagen, es gibt natürlich Dinge, die selbstständige Res sind, aber die nur also existieren können, wenn es auch etwas anderes gibt, wie zum Beispiel die Farbe des Tisches. Das heißt, wenn der Tisch nicht da wäre, könnte die Farbe nicht existieren. Er sagt aber, die Dinge, die vorgeordnet sind, dabei kannst du ohne weiteres diese heuristische Regel anwenden, weil die ja nicht von etwas abhängig sind hier in diesem Bereich. Und das wäre bei diesen Allgemeinheiten so, weil die Allgemeinheiten wichtiger sind als die Individualitäten. Okay, das zweite Argument. Wenn diese Meinung wahr wäre, dass es also solche Allgemeinheiten gibt, dann könnte kein Individuum erschaffen werden, wenn ein anderes bereits existierte. Also kein Individuum B erschaffen werden, wenn ein anderes A bereits existierte. Denn B würde nicht aus dem Nichts erschaffen, wenn das Universale, das in ihm ist, zuerst in einem anderen, nämlich in A wäre. Wegen des gleichen Grundes würde folgen, dass Gott nicht ein Individuum einer bestimmten Art von Substanz vernichten könnte, ohne zugleich die anderen Individuen derselben Art zu vernichten. Weil wenn er sie vernichtet, dann würde er auch diese Allgemeinheit vernichten und dann würde wie in einem Abflussrohr auf einmal, zack, all die anderen Individuen verschwinden. Denn wenn er ein Individuum vernichten würde, dann vernichtet er alles, was zum Wesen dieses Individuums gehört. Und folglich vernichtete er auch jenes Universale, das in ihm und in anderen ist. Die anderen Individuen würden also nicht mehr weiter existieren, da sie nicht ohne jeden Teil, welcher als Universale gesetzt wird, weiter existieren könnte. Jetzt zieht er da also einen Schluss. Also Sie müssen diese Argumente, die werden zwar ganz kurz gebracht, aber sie schneiden natürlich immediat Holz, weil sie gewisse Überzeugungen verneinen. Und deshalb schließt Ockham, man muss also ohne Einschränkung zugestehen, dass kein Universale eine Substanz ist, wie man es auch betrachten mag. Jeder Universale ist eine Intention der Seele, also Intentio Anime, das ist, was ich vorhin gesagt habe, also das Wort Intentio, also begriffsgeschichtlich, ist ein bisschen schwierig, weil es ist nicht Intentio in dem Sinne von eine Intention haben. Es ist eine Übersetzung von einem arabischen Wort, wo es eigentlich heißt, worauf der Geist sich richtet. Also das sind so die ersten Spuren von was in der modernen Philosophie Intentionalität genannt wird. Und eine Intention der Seele heißt eigentlich eine Intention der erkennende Seele. Eine Intention der Seele, der erkennende Seele heißt also ein Akt, mit dem der Seele ein bestimmtes Ding erkennt. Also ein Erkenntnisakt. Welche gemäß einer wahrscheinlichen Meinung, und das ist die Meinung von Occam selbst, sich vom Erkenntnisakt nicht unterscheidet. Also es ist eigentlich, wenn ich einen Mensch kenne, dann kenne ich den Mensch immer allgemein. Und wenn ich ihn individuell erkennen will, dann muss ich immer Zusätzliches hinzubringen. Deshalb sagen sie, der Erkenntnisakt, durch den ich den Menschen erkenne, sei ein natürliches Zeichen der Menschen. Also das, mit dem ich Mensch A erkenne, damit erkenne ich auch Mensch B, C, D, E. Natürlich, das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass das so naturnotwendig vorgeht, natürlich in der Weise, wie das Stöhnen Zeichen der Krankheit, der Trauer oder des Schmerzes ist. Also man unterscheidet immer zwei Typen von Zeichen, also natürliche Zeichen wie Rauch bei Feuer oder vom Menschen eingesetzte Zeichen wie die Verkehrsschilder. Und bei der Verkehrsschilder, da ist ja immer ein willentlicher Akt notwendig, wo man sich also verständigt. Wir wollen, dass also ein solches Dreieck immer bedeutet, pass auf. Und ein rundes Verkehrsschild bedeutet immer ein Gebot. Man kann es auch umgekehrt tun, wie man will. Aber bei natürlichen Zeichen, das geht unabhängig vom Willen des Menschen. Das heißt, sobald du einen Menschen siehst oder einen Baum siehst, hast du direkt ein allgemeines Zeichen von diesem. Okay, aber nur eine Intention. Warte, wo bin ich jetzt? Dies kann. Oh ne, wir sind noch ganz oben. Und der Erkenntnisakt ist ein solches Zeichen, das in mentale Aussagen für die Menschen stehen kann. Also ein Begriff. Gleich wie Lauten in gesprochener Aussage für Dinge stehen. Und jetzt geht er, ich überschlage jetzt ein Stück, jetzt verbindet er das mit einer Art und Weise, wie wir überhaupt Sätze bilden. Dies kann durch Vernunftgründe bekräftigt werden. Also er sagt jetzt, okay, jetzt lege ich nochmal los. Denn jedes Universale kann gemäß der Auffassung aller, also jedes würde behaupten, dass ein Universale von vielen ausgesagt wird. Ja, von vielen ausgesagt wird. Aber nur eine Intention, also ein Erkenntnisakt oder ein konventionell eingesetztes Zeichen, also ein Wort, zum Beispiel Mensch, nicht aber eine Substanz hat diese Fähigkeit, von verschiedenen Dingen ausgesagt zu werden. Weil dann wäre dieselbe Substanz A von A1, von A2, von A3, von A4 ausgesagt werden. Oh, da kriegst du auf einmal ein Problem. Also ist nur eine Intention der Seele oder ein konventionelles Zeichen ein Universale. Jetzt aber gebrauche ich Universale nicht für ein konventionelles Zeichen, also ein geschriebenes, aber das kann in jeder Sprache wieder anders sein, sondern für das, was von Natur aus ein Universale ist. Also was durch diese Naturprozesse, diese natürliche Erkenntnisprozesse hervorgebracht ist. Dass eine Substanz nicht ausgesagt werden kann, ist offensichtlich, weil wenn dies der Fall wäre, dann eine Aussage, also eine Behauptung aus einzelnen Substanzen zusammengesetzt wäre. Folglich wäre das Subjekt in Rom und das Prädikat in England zum Beispiel, was absurd sei. Ferner, eine Aussage ist entweder im Geiste oder sie wird gesprochen oder geschrieben. Also klassisch, seit Boethius, unterscheidet man immer drei Typen von Aussage, die sogenannte Triplex Oratio. Das heißt, die Gedachte, die Gesprochene und die Geschriebene. Und die Geschriebene bildet die Gesprochene ab, die Gesprochene, die Gedachte. Deshalb ist eigentlich diese Gedachte, die natürliche, ist die basale. Und die ist auch bei allen Menschen gleich. Aber wir können mit verschiedenen Sprachen, also auf diese Gedachte verweisen. Und diese Sprachen sind aber konventionelle Zeichen von natürlichen Zeichen, das, wie wir denken. Also erklären mittelalterliche Autoren auch, weshalb wir uns verstehen können und weshalb man an Gedanken also in verschiedene Sprachen zum Ausdruck bringen kann. Also eine Aussage ist entweder im Geist gesprochen oder geschrieben. Ihre Teile also können auch nur gedacht, gesprochen oder geschrieben werden. Und von dieser Art sind aber keine Einzelsubstanzen. Es steht also fest, dass keine Aussage aus Substanzen zusammengesetzt ist. Eine Aussage ist aus Universalien zusammengesetzt. Das heißt also Begriffe, Konzepte, deshalb Konzeptualismus, oder Wörter, deshalb Nominalismus, die Universalien sind deshalb auf keine Weise Substanzen, sondern nur Begriffe oder Wörter. Ja? Hier haben Sie also in Nietzsche kurz zusammengefasst, also die Argumente eines Nominalisten. Und zwar werden, auch wenn Sie moderne Literatur schauen, die Position vielleicht anders begründet, aber das Problem, das angesprochen wird, ist immer dasselbe. Nur ist natürlich so, das haben wir hier auch gesehen, dass das Problem mit anderen Problemen verglichen wird, wie das Schöpfung aus dem Nichts oder so, die in einer bestimmten Zeit gar keine Rolle spielen. Und dann kann natürlich die Lösung ganz anders ausfallen. Okay. Sind dazu Fragen? Weil das war eine Art von Präludium. Jetzt kommen wir auf unseren zentralen Text, dort, wo Ockham über Quantität spricht. Und das ist ein ziemlich schwieriges Stück. Aber ich habe es ausgewählt, weil dort viele Punkte, die für uns wichtig sind, zusammenkommen. Erstens, es geht um ein sogenanntes Quod Libet, eine Disputation, wo der Magister oder Lektor aus dem Publikum eine Frage kriegt. Man kann hier also sehen, was eigentlich den Geister beschäftigte. Und Ockham geht ja in mehrere Fragen auf dieses Problem der Quantität ein. Also welche Entsprechung der Begriff der Quantität eigentlich in der Wirklichkeit hat. Zweitens, Ockham reagiert hier auf den Standpunkt von anderen. Und das werden wir auch sehen, er spricht dann von der herrschenden Auffassung, die er dann kritisiert. Und er bringt auch immer die Auffassungen von anderen. Und in der tatsächlichen Durchführung einer solchen Quaestio wurde diese Argumente immer von den Assistenten gegeben. Also der Magister kriegt eine Frage. Und dann bereiten die Assistenten das vor, indem die erstmal die Argumente für oder die Argumente wiedergaben. Und dann mischte sich das Publikum in der Diskussion ein. Und der Magister hörte sich das alles an und nahm nachher seine Notizen mit nach Hause. Und am nächsten Tag sagte er, okay, ich habe mich das angehört. Das waren die Argumente für, das waren die Argumente wider. Ich bin der Meinung, dass das die richtige Auffassung ist. Oder jene. Und dann würde er die gegenteiligen Argumente widerlegen. Wir sind hier also mitten in einer Kontroverse. Drittens, diese Debatte geht über den Status der Quantität, ob diese Kategorie nur eine Denkkategorie ist oder ob auch etwas in der Wirklichkeit an diese Kategorie beantwortet. Und dann die Frage, was? Nun, nach Ockham ist es nur eine Denkkategorie. Also letztendlich steht der Begriff Quantität für genau dasselbe, als wofür auch die Substanz oder die Qualität steht. Aber viele Zeitgenossen waren eine ganz andere Auffassung. Und das Interessante ist, deshalb habe ich das auch angewandt, die Gegner würden sagen, es ist evident, also notwendig, dass an dem begrifflichen Ausprägung der Quantität etwas in der Wirklichkeit beantwortet. Das Unterschied ist von Quantität und Qualität. Und Occam würde genau das Gegenteil sagen. Er würde sagen, es ist evident, dass es nicht der Fall ist. Es ist noch stärker. Einige würden behaupten, du kannst es ja sehen, dass die Quantität etwas für sich ist in der Wirklichkeit. Und Occam würde sagen, du kannst ja sehen, dass es genau das Gegenteil ist. Und diese Argumentation, die finden in verschiedenen Bereichen statt. Und ich habe ja gesagt, diese Vorlesung jetzt, Kontroverse der Philosophie, ist ja eigentlich eine Fortsetzung von der vorigen Vorlesung über was ist Philosophie. Und da habe ich ja versucht, den Punkt zu machen, dass man philosophische Debatten eigentlich nie so in abstracto betrachten kann, sondern dass man immer gut sehen muss, also nicht in abstracto betrachten kann, weil die Philosophen immer etwas versuchen zu begründen und du immer gut schauen musst, also welche Motiven sitzen hinter einer solchen Begründung, also welche Evidenzen versucht man jetzt zu begründen. Und das ist hier, finde ich, in diesem Quod Libertas sehr deutlich, weil er fängt erstmal an, das Problem der Quantität auf der rein naturphilosophischen Ebene abzuhandeln. Das heißt, das, was ohne Glaube, ohne jegliche Autorität, was man nur rein durch Wahrnehmung oder durch philosophische Betrachtung annehmen muss. Und das Problem ist ein klassisches Problem, das man schon bei Aristoteles hat, nämlich das Problem der Ausdehnung. Und was ist das Gegenteil von Ausdehnung? Also Kondensatio, was heißt das? Kondensation. Also Rarefaxio, Ausdehnung und Kondensatio. Und das war für Physiker damals ein höchst interessantes Problem, weil die feststellte, dass zum Beispiel Wasser oder auch Feuer also einen kleineren Raum einnehmen konnte, ohne dass es qua Substanz veränderte, also das Feuer blieb Feuer oder das Wasser blieb Wasser oder die Luft blieb Luft, ohne dass die Substanz sich änderte und ohne dass sich die Qualitäten änderte. Weil bei dieser Rarefaxio, also die Ausdehnung oder die Kondensatio, blieben die Eigenschaften genau erhalten. Und für Aristoteles spielt das eine ganz wichtige Rolle, dass die Substanz und die Qualitäten erhalten geblieben sind, weil für ihn ja dieser Grundsatz gilt horror vacui. Also der würde sagen, es gibt keine Hohlorten in ein Ding, wo sich quasi nichts befindet. Es ist genau dasselbe Ding, was sich nur in einem kleineren Raum oder in einem größeren Raum befindet. Und wenn Sie ein bisschen logisch denken, dann können Sie daraus schon den Schluss ziehen, aha, wenn ein Ding sich ändert, nämlich kleiner wird, die Substanz bleibt aber dasselbe. Das heißt, es ist in beiden Fällen Wasser oder es ist in beiden Fällen Feuer. Und die Qualitäten bleiben ähnlich. Also es benimmt sich in beiden Fällen genau dasselbe, weil die Rarefaxio oder die Kondensatio, das sind ja keine Prozesse, wobei das Ding sich anders benimmt. Es nimmt nur lokal einen anderen Raum ein. Wenn das so wäre, dann kann ich also diese Änderung nicht auf dem Konto der Substanz, weil die bleibt dasselbe, nicht auf dem Konto der Qualitäten tun, weil die bleiben dasselbe. Also auf wessen Konto kommt das dann? Der Quantität. Also muss die Quantität etwas in der Wirklichkeit selbstständig Existierende sein. Also das war ein Grund für einigen, also heute würde man sagen, naja, gut, aber das war für die damalige Zeit eine naturkundliche Überlegung, um in der Philosophie festzuhalten, dass die Quantität eine Realität außerhalb des Denkens hat. Nun, Ich habe das gerade ja versucht so darzustellen, als ob das evident war. Weil wenn etwas, wenn man hat bei einem Ding eine Substanz, das was es ist, Feuer oder Wasser. Die Qualitäten, das heißt, wie es sich benimmt. Und dann die Quantität, das ist die Größe, die es einnimmt. Wenn die ersten zwei nicht verändern, du aber siehst, dass sich was ändert, dann muss sich das dritte ändern. Also insofern ist es selbst evident, dass die Quantität etwas verschiedentlich sein muss, weil das Ding nicht größer oder kleiner werden konnte. Nun, Ockham wird sagen, dass das gar nicht selbst evident ist. Denn wenn man die Quantität als eine eigene Kategorie reell annimmt, und jetzt wird es kompliziert, dann bleiben die Qualitäten nicht dieselbe. Und das hängt damit zusammen, wie genau über das Verhältnis von Qualität und Quantität gedacht wurde. Ich werde da später noch etwas drüber sagen. Ich will nur erstmal hervorheben, es gibt eine Debatte, die rein naturphilosophisch ist. Punkt. Neue Seite. Dann gibt es eine Debatte, die ist rein theologisch. Das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Nämlich zwingt die Transsubstantiation uns anzunehmen, dass es eine Quantität in der Wirklichkeit gibt. Und viele Theologen würden sagen, ja, sicherlich. Wenn du an der Transsubstantiation glaubst, wenn du der Meinung bist, dass das in der Tat tatsächlich so vorgeht, musst du annehmen, dass es eine Quantität gibt, die nämlich diese Eigenschaften der Hostie trägt, wenn die Substanz sich ändert. Ja? Also hier hat man an einer ganz anderen Front Argumenten für. Aber auch hier würde Ockham sagen, dass der Glaube nicht zwingt, das anzunehmen. Punkt. Dann haben wir noch eine dritte Front. Und das ist Aristoteles. Also ich habe ja am Anfang gesagt, Aristoteles war Grundstoff an den Universitäten. Und jetzt gab es eine Debatte darüber, was meinte jetzt der große Aristoteles? War der der Meinung, dass es eine reelle Kategorie der Quantität gibt? Und ich habe Ihnen den Text vor einigen Sitzungen vorgelesen. Er spricht von Quantität. Und dann schließlich, wieder eine andere Front, was sagen die anderen großen Gelehrten, also der Augustinus, der Hieronymus und so weiter? Schauen wir uns mal die Questiones an. Ich habe also eine englische Übersetzung genommen, weil ich keine deutsche finden konnte und mir der lateinische Text vielleicht ein bisschen zu kompliziert zu sein schien. Wir sind hier in einem sogenannten Quod Libet, im vierten Quod Libet, da hat es so sieben. Und so ein Quod Libet hat eine ganze Reihe von Fragen, die während dieser Veranstaltung gestellt wurden. Und der Magister, in diesem Falle Ockham, hat die Fragen dann ein bisschen systematisiert, also systematisch zusammengeheftet. Und deshalb sind wir jetzt in dem Abteil, wo alle Fragen bezüglich Quantität eine Rolle spielen. Und es ist mal interessant zu schauen, welche Probleme angesprochen werden. Die 25. Questio. Can it be proved evidently? Also kann es mit notwendigen Gründen bewiesen werden, that a quantity, dass eine Quantität, is an absolute thing, also etwas Selbstständiges, distinct from substance and quality. Erinnern Sie sich noch, diese Liste von Aristoteles, die fing ja an mit Substanz, Quantität, Qualität, Relation und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wir befinden uns jetzt ganz am Anfang dieser Liste. Ist die Quantität etwas unterschieden von Substanz und Qualität? Kann man das beweisen? Das ist also die 25. Question. Jetzt gehen wir mal zur 26. Can it be proved sufficiently? Jetzt ist es nicht mehr evident, weil es jetzt von dem Glauben ausgeht. Jetzt ist, kann man es hinreichend beweisen. Can it be proved sufficiently through the principles of faith? Also kann man, wenn man sich auf den Glauben stützt, beweisen, that quantity is an absolute thing distinct from substance and quality. Also Sie haben hier wieder genau dieselbe Frage, aber dann ausgehend von anderen Prinzipien. Und hier, damit Sie sehen, wie das geht, also ich hatte ja vorhin gesagt, es werden dann immer Argumente für und wider gegeben, also eine Art von Einstieg, und dann nachher zieht der Magister die Argumenten weiter durch. Wir schauen uns mal erst die Argumenten für an. We hold on the basis of faith, also wir gehen aufgrund unseres Glaubens davon aus, that the quantity remains in the Eucharist. Ja, das, but if a quantity were a substance, also im Lateinischen steht, si quantitas esset substantia, eigentlich müsste man hier übersetzen, aber wenn die Quantität mit der Substanz identisch wäre, also nicht eine gesonderte Realität, then just as the substance of the bread does not remain, weil das Brot wird ja der Leib Christi, so too its quantity would not remain. Wenn also die Quantität mit der Substanz identisch ist. Übrigens, das ist die Position von Occam. Which is contrary to faith. Also wenn du jetzt sagst, dass die Quantität mit der Substanz identisch ist, dann kannst du gar nicht erklären, wie das eigentlich mit der Transubstantiation ist. Ja? For the opposite, everything that pertains to faith can be preserved by positing, also alles, was der Glaube lehrt, kann man immer noch festhalten, wenn man davon ausgeht, that the substance and its qualities are quanta through their intrinsic parts. Also hier haben Sie die Lösung von Occam. Ich lese erstmal weiter. Therefore it is superfluous to posit any other mediating quantity. Deshalb hat es keinen Sinn, noch extra Quantität anzunehmen. Also jetzt, ich sage das jetzt. Damit Sie wissen, worüber das Problem eigentlich geht. Also Aristoteles hat ja in dieser Liste Substanz, Quantität, Qualität, Relation bis alle 10. Und jetzt ist also die Frage, ob das in der Wirklichkeit jeweils verschiedene Dinge sind. Und wir sind jetzt hier bei der Frage, ob die Quantität ein eigenes Ding ist. Und Occam würde sagen, nein, die Quantität ist die Substanz. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber warte, Substanz ist doch nicht Quantität. Weil ich sage doch nicht immer Quantität, wenn ich Substanz sage. Es gibt doch Substanzen, die haben keine Quantität, wie zum Beispiel die göttliche. Dann würde er sagen, stimmt. Aber das Wort Quantität ist ein sogenannter konnotativer Begriff. Und ein konnotativer Begriff ist ein Begriff, der auf etwas verweist und gleichzeitig etwas anderes mitbezeichnet. Eine Wenn ich jetzt Substanz nehme, das wäre ein absoluter Begriff. Absoluter Begriff heißt, ein Begriff, der auf ein Ding in der Wirklichkeit verweist. Punkt. Nun, der Begriff, wenn ich sage Quantität, dann verweise ich auf eine Substanz, Aber ich sage zusätzlich noch etwas über diese Substanz, nämlich, dass sie Teile hat und dass diese Teile also in Bezug auf einen dritten Punkt jeweils anders geordnet sind. Das heißt, der Bezugpunkt in der Realität ist zwar die Substanz, aber ich sage von dieser Substanz, dass sie sich auf eine gewisse Weise in der Wirklichkeit befindet. Und deshalb würde Ockham sagen, wir lesen uns jetzt noch mal diese Passage. Also der Vorteil von scholastischen Texten ist, dass die sehr knapp formuliert sind. Also da kommen sie schnell durch. Aber die sind knapp formuliert, weil die so genau formuliert sind. Und deshalb müssen sie immer sehr präzise lesen. Warte, wo habe ich mein Ding? Also jetzt gehen wir nochmal zurück. We hold on the basis of faith that quantity remains in the Eucharist. But if a quantity were a substance, ich hatte gesagt, da steht si quantitas esset substantia, but if a quantity were the substance, also wenn die beide identisch wären, das ist die Position, die Ockham hat, then just as the substance of the bread does not remain, so its quantity would not remain. In der Tat, wenn du davon ausgehst, dass Quantität ein absoluter Begriff ist, der genau so auf ein Ding verweist, wie auch Substanz auf ein anderes Ding verweist, dann hast du ein Problem. Aber Ockham sagt, nein, everything that pertains to faith, also hier das mit der Eucharistie, can be preserved by positing that the substance und auch die Qualitäten, a quanta, also dass man dann von Quantität sprechen kann, through their intrinsic parts. Also das heißt, natürlich Quantität steht für die Substanz, aber nicht nur für die Substanz insofern sie räumlich aufgedehnt betrachtet wird. Deshalb brauchst du keine Quantität als selbstständiges Ding anzunehmen. Ich werde später noch da drauf kommen, aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie die verschiedenen Fronten sind. Und weil hier die Position so gut expliziert wurde, deshalb hatte ich das mal näher erläutert. Die 27. Question. Is it the philosopher's intention? Und in mittelalterlichen Texten ist der Philosoph immer Aristoteles. Deshalb wird das auch mit einem groß geschrieben. Is it the philosopher's intention to posit quantity? Also sagt Aristoteles, that quantity is something distinct from substance and quality. Sagt Aristoteles das. Und jetzt sehen Sie wieder, es gibt Argumente für und wider. According to the philosopher in the categories, das ist nämlich das, was wir vorhin gelesen haben, also in der vorigen Sitzung, a large white thing is a quantum only per accidens. Er sagte, a large white thing, thing is substance, large white, white is quality. Und wenn du sagst, a large white thing, also dieses large, kommt dem Ding nur, wie muss man das jetzt übersetzen, beiläufig zu, weil wenn das Ding jetzt kleiner würde, gesetzt an Eiscreme, wo sie zu lange drauf geschaut habe, ohne zu essen, das wird also immer kleiner. Aber das bleibt immer dasselbe weiße Ding. Sie werden nicht auf einmal sagen, hey, jetzt wird das etwas anders. Sie sagen, hey, mein Eiscreme wird kleiner. Insofern ist die Größe etwas Akzidentelles, was dem hinzukommt. Weil das Eiscreme, wenn der Mann von der Eisdiele dann von ihrer Rührungen auch gerührt ist, sagt er, na, kommen Sie mal her. Und dann kriegen Sie noch einen Klatsch dazu und dann ist das Eiscreme auf einmal wieder größer. Insofern ist es etwas, was per Akzidenz was hinzugefügt wird. But if a quantity were a substance, aber hier gilt wieder, wenn die Quantität mit der Substanz identisch wäre, si quantitas esset substantia, then a white thing would be a quantum per se. Dann würde dieses weiße Ding selbst Quantum sein und nicht etwas Hinzugefügtes. Also Aristoteles sagt per accidens und daraus schließen dann einige, also es ist nicht die Substanz. Aber, for the opposite, according to his principles, nämlich Aristoteles' principles, a plurality should not be posited without necessity. Also das ist ein Satz, der bei Aristoteles in der Physik steht, nulla pluralitas sine necessitate. But it is not necessary to posit this sort of mediating thing, therefore. Also der eine argumentiert ja, Aristoteles sagt doch per accidens, und der andere sagt, ja, Aristoteles sagt doch, du musst nicht mehr annehmen, als du brauchst. Also die Frage ist, worauf stützt du dich? Und schließlich, 28, Question 28, is it the intention of the saints to posit a quantity that mediates between a substance and its qualities? Sie sehen, es wird, die Frage wird so an verschiedenen Fronten abgehandelt. Und es ist interessant, immer zu sehen, was die Argumente sind, die jemand zwingen können, das anzunehmen. Die Quantität als etwas Selbstständiges. Fragen? Es ist ziemlich schwierig, was kommt. Also gut aufpassen. Aber bevor ich auf Occam eingehe, will ich noch kurz etwas über die Kategorien sagen. Ich habe das vorhin schon an der Wand geschrieben. Also bei den Kategorien geht es hier um diese Liste, die Aristoteles gegeben hat in seine Schrift, die Kategorienschrift. Und das, er macht in anderen Werken ähnliche Listen. Die sind aber nicht immer gleich lang. Also in den Kategorien sind es 10, in anderen Schriften sind die Listen ein bisschen kürzer. Damit kam natürlich die Frage nach der Vollständigkeit, weil einige argumentierte, schau mal, Aristoteles hat in anderen Schriften kürzere Listen. Also der geht gar nicht davon aus, dass es reelle Dinge sind. Das sind nur Sprechweisen. 2. Sie müssen auch bedenken, es gibt in dieser Kategorienschrift, weil das ist die wichtigste, gibt es 2 Abfolgungen. Sie müssen sich das mal anschauen. Weil es fängt, er sagt ja erst im 4. Kapitel, es gibt diese 10 Sprechweisen. Er sagt nicht 10, er sagt, es gibt folgende Sprechweisen. Und dann ist die Abfolge Substanz, Quantität, Qualität, Relation. Und dann kommt der Rest. Aber wenn er jetzt die Kategorien bespricht, dann ist die Abfolge ein bisschen anders. Dann geht es über Substanz, Quantität, Relation, Qualität. Und man hat sich gefragt, weshalb ändert er jetzt die Abfolge? Also einige würden sagen, da ist kein Grund. Aber andere würden sagen, daraus kannst du 2 Dinge ableiten. 1, dass Substanz und Quantität sehr nah zusammengehören. Das ist natürlich, geht in Richtung von dem, was Occam sagt. Und die Relation wird als eine sehr zentrale Kategorie gesehen, weil viele der Kategorien sich letztendlich auf die Relation reduzieren lassen. Wie werden, also wirken, leiden, warum, wo, Lage und so. Man hatte gesehen, dass man diese Kategorien alle in irgendeiner Weise aus der Relation ableiten kann. Und auch Aristoteles sagt, nachdem er dann die Relation behandelt hat, dass man all diese anderen Kategorien daraus ableiten kann. Und so war man schon prädisponiert, um gewisse Kategorien unter andere Kategorien zusammenzufassen. Und so kann auch Occam dann leichter sagen, ja, das tut Aristoteles doch selbst auch. Also was ich hier tue, die Quantität quasi unter die Substanz zu nehmen, mit noch etwas anderes als konnotativer Begriff, das macht Aristoteles selbst auch. Der sagt auch, Relatio sind die letzten Kategorien, aber dann immer relativ auf eine bestimmte Weise aufgefasst. Man kann also diese zusammenfassen. Und meistens, ich habe gesagt, es sind ja 10, wurden die Kategorien, die nach der Relatio standen, also diese 6 letzte, als nicht so wichtig. Also es gab viele Autoren, die würden sagen, nein, die haben auch eine reelle Entsprechung in der Wirklichkeit. Aber eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Philosophen würde sagen, nein, das sind nur Begriffskonstruktionen. Nur wo es um diese ersten 4 ging, Substanz, Qualität, Quantität und Relatio selbst, da gab es eine Debatte, ob die jetzt reell waren. Und viele würden sagen, zumindest Substanz und Qualität sind ohne weiteres reell. Das ist übrigens auch die Position von Occam. Der würde sagen, in der Wirklichkeit sind Substanz und Qualität verschiedene Res. Aber er würde verneinen, dass das für die Quantität gilt. Es gibt Nominalisten, die würden auch die Quantität als einen eigenen Res sehen. Sie müssen ein bisschen aufpassen. Und wie wird dann für Occam, durch Occam Quantität gedeutet? Also nehmen wir mal an, hier, das wäre eine Substanz. Also, das ist eine Substanz, ein Ding. Und jetzt stelle ich fest, dass dieses Ding eine bestimmte Anordnung hat, so dass wenn ich einen Punkt außerhalb, oder es kann auch in diesem Ding sein, nehme, dass ich dann sehe, dass die verschiedenen Teile sich jeweils anders diesem einen Punkt gegenüber verhalten. Und das drücke ich mit Quantität aus. Also Quantität heißt eigentlich, dass die Substanz Teilen hat, eins, die sich untereinander auf eine bestimmte Weise geordnet sind. Das ist Quantität. Also der reelle Bezug von Quantität nach Occam ist die Substanz. Aber ich sage mit Quantität noch etwas dazu, nämlich wie die Substanz aufgebaut ist. Also konnotativer Begriff von connotare. Es wird nicht eines, sondern es werden 2 Dinge zu verstehen gegeben. Eine Substanz, die auf eine bestimmte Weise geordnet ist. Jetzt sehe ich, dass etwas Schwieriges anfängt. Und vielleicht muss ich das für das nächste Mal bewahren, wenn Sie frisch drauf sind. Gibt's noch Fragen? Dann danke ich, dann sehen wir uns nächste Woche.